Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Es ist Freitag, der 4. Oktober. Grüßt euch zum Update-Podcast. Tja, sie könnte allen zeigen, wo es hingeht.
In my administration, we're not going to build any new nuclear power plants.
Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts. In ihrer Amtszeit, wie wir gerade gehört haben, wird es also keine neuen Atomkraftwerke geben. Es geht um die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Und sie ist aktuell die Gewinnerin, wenn es um die Popularität geht.
Also jetzt gerade, ich halte mich aus der Vorwahl relativ raus, weil wir sehr viele gute Kandidaten haben. Und es nicht so ist, dass wir nicht sagen, es gibt nur einen und alle anderen kannst du die Tonne kloppen. Ich bin überhaupt kein Fan von Joe Biden, das sage ich auch offen. Ich finde, er sollte aus dem Rennen zurücktreten und sollte den anderen den Vortritt lassen. Ich finde aber zum Beispiel Warren super, ich finde Buttigieg super, Sanders natürlich immer noch. Also wenn es einer von den dreien wird, wäre ich auch sehr zufrieden.
Wir sprechen heute mit dem Demokraten John Grosser, der in Deutschland lebt, über Elizabeth Warren. Außerdem schauen wir uns an, was es eigentlich dem Wüstenstaat Katar bringt, die Leichtathletik-WM zu haben oder in Zukunft auch die Fußball-WM, wenn das, was rüberkommt, eigentlich nicht ganz so rosig ist. Leere Ränge, Athleten, die bei der Hitze zusammenklappen. Inwieweit gibt das immer noch ein gutes Image? Und WLAN-Namen sind ziemlich skurril und kurios. Peter hat uns geschrieben aus Wien. Bei ihm in der Stumpergasse gibt es ein WLAN mit dem Namen Melania Trump. Außerdem hat Jannika geschrieben, mail@deutschlandfunknova.de. Bei ihr gibt es auch ein sehr lustiges in der Nachbarschaft. It hurts when IP. Solche Namen hat Helen Stelthove gesammelt in 13 Städten. In Deutschland hat sie insgesamt 2400 WLAN-Namen zusammengetragen.
Ein rein funktionales Ding, so ein oller Router, der wird halt umfunktioniert zu einem schwarzen Brett, auf das man jetzt auf einmal seine Gedanken schreibt. Ja? Also genau, und das finde ich halt das Faszinierende.
Welche Semantik in den WLAN-Namen bei uns steckt, das klären wir auch mit ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten oder eben eine neue Präsidentin. November 2020, ein bisschen mehr als ein Jahr ist also noch hin, aber der Wahlkampf, das merken wir, der läuft schon. Und das mit der Präsidentin ist gar nicht mehr so unrealistisch, nachdem es 2017 für die Demokratin Hillary Clinton ja knapp nicht geklappt hat. Elizabeth Warren, Senatorin des Bundesstaats Massachusetts, könnte von all dem profitieren, was gerade in der US-Politik abläuft. Donald Trump und Joe Biden, die liefern sich eine Schlammschlacht, bezeichnen sich wechselseitig als korrupt. Bernie Sanders hat angeblich Herzprobleme. Seine Wahlkampftermine hat er erstmal abgesagt. Und auf dem Platz 3 bei den Demokraten hinter Biden und Sanders liegt eben Elizabeth Warren. John Grosser, selbst Demokrat, lebt in Deutschland und hat in der Vergangenheit Sanders und Clinton als Wahlkampfhelfer unterstützt. John, hast du noch Energie und Lust, Elizabeth Warren zu unterstützen?
Auf jeden Fall. Elizabeth Warren ist eine super Kandidatin und ich glaube, viele Leute, sowohl welche, die 2016 Clinton unterstützt haben, als auch die, die 2016 Sanders unterstützt haben, fanden es schade, dass sie 2016 selber nicht angetreten ist und haben sich gefreut, dass sie jetzt ja auch ihre Kandidatur erklärt hat.
Elizabeth Warren gehört wie Bernie Sanders zum linken Flügel der Demokraten. Für was für ein Amerika steht sie?
Warren steht für ein Amerika, in dem nicht populistische Politik gemacht wird, die nur populistisch ist, sondern wo auch wirklich schlau nachgedacht wird. Im Englischen sagt man Policy Wonk. Sie weiß ganz genau, wie man den Staat tricksen kann, wie man gute Gesetze schreibt, wie man gute Richtlinien schreibt und wie man den Staat möglichst effektiv für die Bevölkerung einsetzt.
Was braucht es deiner Meinung nach, damit sie an Donald Trump vorbeikommt?
Also ihre größte Hürde wird meiner Meinung nach die Vorwahl. Wenn sie in der Vorwahl gewinnt, glaube ich, hat sie große Chancen gegen Donald Trump. Ich glaube aber, die hätte so gut wie jeder Demokrat, der jetzt gewinnen könnte.
Was glaubst du, was ist das, was zum Beispiel dann auch Republikaner an Elizabeth Warren schätzen würden?
Also ich glaube, ich finde es ganz interessant, dass der Fokus immer ist, was muss ein demokratischer Kandidat tun, um republikanische Wähler zu überzeugen? Dass aber der Fokus sehr selten ist, was muss ein republikanischer Kandidat tun, um demokratische Wähler zu überzeugen? Ich glaube schon, dass viele Republikaner keine Lust mehr auf Donald Trump haben, sehen, dass er gefährlich fürs Land ist und deswegen für jemanden wie Elizabeth Warren stimmen würden. Aber ich glaube, dass Elizabeth Warren mit einem guten Turnout in der Basis der Demokraten auch ohne solche republikanischen Crossover-Wähler gewinnen kann.
Was unterscheidet sie denn nochmal, wenn wir uns dieses Trio angucken mit Joe Biden und mit Bernie Sanders? Was unterscheidet sie dann nochmal von den Zweien?
Also einmal ist sie Demokratin durch und durch, verglichen mit Sanders. Gehört natürlich auch zu seinem Appeal dazu, dass er unabhängig ist. Sie ist aber wirklich Demokratin. Sie hat auch schon ein bisschen mehr exekutive Erfahrung. Ihr ist zu verdanken, dass wir das Consumer Financial Protection Bureau haben. Das ist eine Agentur in den USA, die sich für Verbraucherschutz einsetzt. Das war ihr Machen. Von Joe Biden unterscheidet sie, dass viele Amerikaner, viele Demokraten viel mehr Lust auf sie haben, zum Beispiel, weil sie auch eine Frau ist. Das hat ja mit Hillary Clinton leider nicht geklappt. Joe Biden ist nur noch ein alter weißer Mann, von dem wir schon viel zu viele als Präsident hatten. Und also mit Warren haben wir die Chance auf was Neues Spannendes.
Und wie bewertest du das, eben diesen Sachverhalt, dass jetzt vielleicht die Zeit mal reif ist für einige in den USA, dass eine Frau Präsidentin wird?
Die Zeit ist jetzt reif, die Zeit war aber schon 2016 reif und die Zeit wäre auch eigentlich schon viel früher reif gewesen. Die USA hinkt da deutlich hinterher, hinter dem Rest der entwickelten Welt. Ich glaube, wer jetzt noch sagt, dass eine Frau nicht Präsidentin werden kann oder sollte, der ist auf jeden Fall auf der falschen Seite der Geschichte.
Was glaubst du, was würde das zum Ende für einen Fight geben? Donald Trump gegen Elizabeth Warren, wie sieht der aus?
Ich glaube, wir hätten beispielsweise Präsidentschaftsdebatten, in denen der eine Kandidat, man sieht ja jetzt schon, wie er auf die Amtsenthebung reagiert, völlig unhinged, würde ich im Englischen sagen, völlig außer Kontrolle, beleidigend. Seinen Pocahontas-Namen hat er ja Elizabeth Warren gegeben. Während sie fokussiert wäre auf das, was Amerika braucht, auf das, was die Bevölkerung braucht und sehr konkret und sehr detailliert erklären kann, wie genau sie diese Sachen auch erreichen würde. Das ist das Besondere an Warren.
John Grosser, selbst Demokrat, lebt in Deutschland und deswegen ist auch Mitglied bei den Democrats Abroad über die Senatorin Elizabeth Warren, die bei den Demokraten eben gerade sehr, sehr stark an Popularität gewinnt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Den Tag der deutschen Einheit. Die Zeitungen waren ja voll mit Feiertagsausgaben, haben fleißig was rausgebracht dazu. Ausgaben, in denen Menschen im Osten und im Westen ja mal so in die Seele geschaut wurde. Eigene Erfahrung hat ja nicht jeder gemacht. Im eigenen Saft schmoren ist auch schon so wahnsinnig bequem und es geht so einfach. Es ist nur leider nicht unbedingt gut. Warum es wichtig ist, den eigenen Horizont zu erweitern, die eigene Blase mal zu verlassen, Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler ist der Frage heute nachgegangen. Brauchen wir wirklich Hilfe?
Ja, wir brauchen Hilfe. Wir tragen die gleiche Kleidung, trinken denselben Kaffee aus dem gleichen nachhaltigen Becher, wir lesen dieselben Bücher, schauen die gleichen Serien, regen uns über dieselben patriarchalen Kack-Kolumnisten auf, steht eine Wahl an, spuckt der Wahlomat mehr oder weniger die gleiche Empfehlung aus. Wir fühlen uns wohl. Wir leben in einer Blase. Und da müssen wir jetzt raus.
Ich finde ja, man muss sich das klar machen, weil sonst passiert, was im Moment leider zu häufig passiert, dass wir an einem Wahlabend abends vorm Fernseher sitzen, die bunten Balken in der Tagesschau sehen und fragen, wer sind eigentlich diese Menschen, die diese anderen Parteien wählen?
Bastian Berbner arbeitet als Redakteur für die Zeit und er hat ein sehr zeitintensives Projekt.
Nämlich einen Podcast mit dem Titel 180 Grad, Geschichten gegen den Hass.
Darin erzählt er Geschichten von Menschen, die es irgendwie geschafft haben, raus aus ihrer Filterblase und rein ins Ungewisse.
Naja, zunächst mal ist es was ganz Normales. Menschen sich mit anderen Menschen umgeben, die so ähnlich sind wie sie.
Ja, es ist angenehm, relativ widerspruchsfrei. Man hat Gemeinsamkeiten, Themen, über die man sich austauschen kann.
Das ist ja erstmal was Schönes. Und dazu neigen Menschen ganz grundsätzlich.
Wir, Freunde, Kumpels, Bekannte, aber auch oft Familie und Menschen, die wir gar nicht kennen, die aber im gleichen Viertel leben, die ähnliche Musik hören, sich genauso klein wählen, einkaufen, lesen und so weiter. Wir haben alle Dinge gemeinsam. Die anderen, die sind anders.
Das Problem, und das passiert meiner Meinung nach zu häufig, ist, dass häufig verurteilt wird aus der Ferne. Und das ist halt gefährlich, weil da entstehen dann oft Zerrbilder, oft denken wir zu negativ über Menschen. Auch das zeigt die sozialpsychologische Forschung.
Bastian Berbners Tipp für Menschen, die raus wollen aus der eigenen Soße, aktiv Begegnungen suchen.
Alle schrecken immer sofort auf, wenn irgendjemand überhaupt eine andere Meinung hat und machen dicht und wollen eigentlich gar nicht mehr hören oder versuchen zu verstehen, warum jemand überhaupt so denkt.
Das ist Marina Schweizer, sie ist Journalistin und offen für anderes. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sina Fröndrich macht sie den Podcast Pop the Bubble, in dem sie regelmäßig die eigene Filterblase zum Platzen bringen. Dazu laden sie alle möglichen Menschen ein. Hausfrauen, Stay-at-home-Moms oder auch den SUV-Fahrer, der auch in meiner eigenen Bubble gerade sowas wie das Feindbild Nummer, naja, nicht eins, aber schon in den Top 10 ist.
Und er hat uns eben erzählt, wie er in seinem Alltag eben schon versucht, auch die Umwelt zu schützen.
Eben auf eine andere Art und Weise. Keine Flugreisen machen, regional einkaufen und so weiter.
Aber es ist schon auch wichtig, mal versuchen zu verstehen, dass manche Menschen dann eben Entscheidungen treffen und wir die auch nicht komplett aburteilen müssen, weil sie eine Sache anders machen als wir und die nicht so verstehen.
Flugshaming, gerade hoch im Kurs. Aber es gibt ja nun mal Menschen, die müssen fliegen, um überhaupt ihre Familie zu sehen. Fast Fashion Shaming. Also warum immer auf Menschen rumhacken, die bei Primark einkaufen, weil sie sich eben nichts anderes leisten können und trotzdem modisch sein wollen. Gleiches gilt auch für Billigfleisch aus dem Supermarkt. Ja, ist ja schön, dass ich mich vegetarisch und bio ernähre, aber hey, ich bin auch unfassbar privilegiert.
Es hilft, wenn man nicht ständig so auf Krawall ist, sondern erstmal zuhört und versuchen, die eigene Bubble platzen zu lassen und nicht den anderen immer zu überzeugen. Also es geht ja schon einfach auch darum, dass man eine Perspektive von jemand anderem auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann.
Max Hawken ist da radikaler. Der Softwareentwickler aus San Francisco hat, um seiner eigenen Filterblase zu entkommen, einen lustigen Überraschungsalgorithmus für Google und Facebook entwickelt.
On a given day, there are hundreds of Facebook events, public Facebook events that are going on. So you would choose one at random and say, this is your plan for tonight.
Die App sucht in der Stadt, in der man sich gerade befindet, irgendeine völlig willkürliche Veranstaltung raus und Hawkins geht hin.
And so I'd show up at events like Joe's birthday.
Geburtstage, Bandproben, Fahrschulen.
Truck driver school. And it was really interesting because these were communities that I knew nothing about, but were having amazing events to talk about things that they cared about. And there I was.
Einfach mal irgendwo hingehen, Schach spielen, auf Joes Geburtstag tanzen. Vielleicht ist es so einfach. Vielleicht ist das die Hilfe, die wir brauchen, damit die Blase platzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
It's impossible to breathe and I run very, very slow and my heart go very quickly and it's terrible really, it's very terrible.
Das ist eine Läuferin, die beim Marathon in der Hitze von Katar aufgeben musste. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha, die hat viele auch nicht so schöne Bilder produziert. Die Ränge im Stadion sind auffällig leer. Die Scheichs, wenn man die da sieht auf der Ehrentribüne, die schauen auch eher gelangweilt rein. Und eben bei den Marathonveranstaltungen, die außerhalb dieser klimatisierten Arena stattfinden, dass es so heißt, dass die Läuferinnen und Läufer auch umklappen. Weltpresse und Athleten kritisieren diese Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar. Und alle fragen sich, warum findet sowas eigentlich in einem Wüstenstaat statt? Die Fußball-WM kommt ja auch bald dorthin. Sprechen wir drüber mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend, Herr Steinberg.
Hallo, Herr Jan.
Warum holt sich ein Staat wie Katar eigentlich so ein Sportgroßereignis ins Land?
Weil sie sich auf die Landkarte setzen möchten. Denken Sie mal vielleicht 10 oder 20 Jahre zurück. Da hat kaum jemand gewusst, dass dieser Staat überhaupt existiert, geschweige denn, wo er genau liegt. Und seit Katar besonders viel Gas exportiert, das ist so etwa seit Mitte, Ende der 90er Jahre, versuchen sie, solche Ereignisse an Land zu ziehen, ganz einfach, um zu zeigen, hier, wir sind wer. Und auch, sie möchten das Interesse der westlichen Welt an ihrer Existenz begründen. Ganz einfach deshalb, weil sie starke, mächtige und sehr aggressive Nachbarn haben, Iran und Saudi-Arabien.
Und das macht man dann auch mit der Brechstange, weil man weiß ja, dass die Bedingungen für Sport in dem Land jetzt alles andere als ideal sind.
Ja, das ist so. Diese großen Ereignisse, dass die in Katar stattfinden, das wird in dem Land als ganz großer Erfolg gesehen. Und man muss nur daran denken, wie der damalige Emir Khalifa die Nominierung für die Weltmeisterschaft gefeiert hat. Das ist ein Riesenerfolg. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Katar ein sehr, sehr kleines Land ist. Aus Berliner Sicht noch nicht mal eine Stadt. Das sind so etwa 250.000 bis maximal 300.000 Staatsbürger. Da kann man auch nicht erwarten, dass es so die ganz große Stimmung gibt.
Jetzt kann man sich natürlich selbst dafür feiern, dass man es geschafft hat. Die große Frage ist ja, Sie haben gesagt, man will auf die Landkarte kommen. Ist Katars Plan, das eigene Image denn damit aufzupolieren durch diese Großveranstaltungen? Hat das geklappt oder ist es schiefgegangen?
Ich würde sagen, so halbe halbe. Also zunächst einmal weiß mittlerweile alle Welt, wo Katar ist. Und diejenigen, die es nicht wissen, die werden das spätestens mit der Fußball-Weltmeisterschaft dann wissen. Also das ist durchaus aufgegangen. Man muss allerdings immer auch dazu sagen, dass bei aller Kritik an Katar ja auch ein Teil der Verantwortung bei den Nachbarn liegt. Die verhindern nämlich Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, dass die vielen Sportfans aus diesen Ländern an diesen Spielen teilnehmen, dass die dorthin gehen, ganz einfach, weil sie Katar boykottieren. Also es ist nur, Katar selbst ist nur teilweise für diese schlechte Stimmung verantwortlich. Organisatorisch ist ja meines Erachtens nichts an den Spielen auszusetzen. wenn man einmal von den Temperaturen absieht. Aber das sind letzten Endes, würde ich da sagen, dass die Sportverbände verantwortlich sind, dass sie überhaupt einem solchen Land im Sommer solche Spiele geben.
Also Sie würden sagen, die muss man in die Pflicht nehmen, die müssen vielleicht bei so einer Vergabe doch nochmal deutlicher drauf schauen, wo das wie passiert?
Ja, auf jeden Fall. Gut. Und wir wissen zumindest für den Fußball, was der Grund ist. Katar ist unglaublich reich. Wir kennen alle diese Gerüchte über Korruption bei der Vergabe. Nicht erst der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Da geht es natürlich um finanzielle Interessen und darum, dass Katar ein Land ist, das sich all solche Spiele ganz locker leisten kann. Viele andere Staaten, vor allem in der Region, können das nicht. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt für viele Sportfunktionäre.
Warum finden solche Wettkämpfe in Wüstenstaaten wie zum Beispiel in Katar statt? Darüber habe ich gesprochen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Lieben Dank fürs Gespräch. Schönen Abend noch.
Danke auch Ihnen auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pretty Fly for a Wi-Fi. Das ist in der Tat der Buchtitel von Helen Stelthove. Sie hat interessante WLAN-Namen gesammelt in einem Buch. In 13 Städten war sie unterwegs. 2400 WLAN-Namen sind rausgekommen. Ich habe heute mit ihr gesprochen und wollte wissen, ja, ob es gewisse Kategorien gab.
Am meisten vertreten ist natürlich Humor, aber eben auch Medien oder Politik, Sport. Unfassbar viele Menschen nennen ihr WLAN nach einer Tierbehausung, also Dachsbau oder Bärenhöhle, Adlerforst. Und ich habe aber auch geguckt, wie verhält sich das mit der Kontaktaufnahme? Weil es gibt ja auch viele, die ihr WLAN benennen, hey, komm mal rüber oder na, wie geht's?
Also die Botschaft an den Nachbarn quasi.
Genau, ja. Und dann habe ich das aufgedröselt nach Städten. Wo gibt es die meisten Kontaktaufnahmen? Und da kann man sich natürlich was zu denken.
Wo gab es die denn?
In Berlin tatsächlich.
Gab es denn auch so Klugscheißer-Namen?
Oh, auf jeden Fall natürlich dieser lateinische. Also ich habe einen lateinischen, das ist ein Zitat von Cicero. Und das erstreckt sich über zwei WLAN-Namen. Also da hat er nicht nur gezeigt, dass er Latein kann, sondern er hat auch gezeigt, dass er zwei WLAN-Anschlüsse anlegen kann. Ja.
Wie bist du an die ganzen Namen gekommen? Also ich meine, bist du mit dem Handy rum, hast wirklich dann, naja, so einfach war es, hast geguckt, was wird dir angeboten in den Netzwerken?
Also ich habe mich ganz stumpf in den Zug gesetzt und bin mit meinem Hund Johnny und dem Handy in die, wie ich annahm, spannenden Viertel gefahren, weil es ist natürlich so, da wo Studenten wohnen, da wo jüngere Leute wohnen, da findet man die tollen Namen. Mhm. Wenn man jetzt in die Siedlung im Vorort fährt, da hat man dann halt die Fritzbox und die Easybox und so, ne? muss man halt sagen. Und dann sind wir da rumgelaufen. Ich sah immer ein bisschen autistisch aus, wie ich da auf meinem Handy rumgetippt habe und Screenshots gemacht habe. Aber der Hund hat mir, wie ich hoffe, noch den Anschein einer halbwegs normalen Person gegeben. Genau, und dann bin ich da immer durch die Straßen gelaufen, habe Screenshots gemacht.
Ja. Was hast du bei diesem Selbsterfahrungsprozess mit Hund denn gelernt?
Ich habe gelernt, dass es viel mehr Referenzen gibt, als man denkt. Ganz häufig denkt man halt, ja, das verstehe ich, das ist ein deutscher Satz. Ja? Der klingt erstmal nicht besonders lustig oder interessant. Und dann stellt man aber fest, dass es eine Referenz ist. Und ich meine, ich habe auch Netflix, ich gucke auch Serien, aber ich kenne halt tatsächlich nicht jede Referenz zu jeder Serie. Und wenn da erstmal steht Blackjack und Nutten, dann denkt man, okay, krasse Person. Aber wenn man dann recherchiert, dann weiß jeder Futurama-Fan, dass es sich eben auf eine Folge bezieht, in der der Roboter Bender aus einem Vergnügungspark rausgeschmissen wird und völlig erbost schreit, ich baue einen viel besseren Vergnügungspark mit Blackjack und Nutten. Und das ist natürlich irgendwie ganz toll. So, ne? Ja.
Aber
also ich mag diese popkulturellen Referenzen da drin sehr gerne.
Aber es ist im Endeffekt schon so ein bisschen so ein Show-Off, dass man sich was Intelligentes ausdenkt und im Endeffekt dann zeigen will, entweder bringt man jemanden zu lachen mit diesem Namen oder man zeigt, ja, wo man selbst so unterwegs ist. Aber das passiert halt trotzdem anonym. Also man stellt es ja rein und fragt sich dann, wer ist es?
Genau. Und das, finde ich, ist aber auch das Spannende, weil das hat zum einen ein bisschen voyeuristischen Aspekt, aber zum anderen ist es ja auch, dass, wie wir alle wissen, sind die anonymen Statements oft die wahrsten. Ne? Mhm. Und ich glaube, es gibt natürlich welche, wie du schon sagst, ist ein bisschen show-offy. Also ich bin super witzig, habe super tolle Ideen. Ich liebe immer noch diesen Thermal Wi-Fi Lover. Das kann man natürlich nur, das ist natürlich genial. Aber es gibt auch welche, die haben tatsächlich eine Botschaft oder die packen da irgendwas rein, was denen wichtig ist. Sowas wie No Olympia, diese Bewegung. Oder Free Mumia, Free Wi-Fi. Ne? Und oder halt auch diese ganze Refugees Welcome Geschichte. Da habe ich auch tatsächlich einige in Dresden gefunden. Aber ein Freund hat mir eben auch aus Sachsen einen zugeschickt, wo ein WLAN hieß Refugees Not Welcome. Also ich glaube, Dinge, die manchen sehr wichtig sind, werden dort eben auch verbaut. Und das ist für mich eben das Spannende, dass ja ein rein funktionales Ding, so ein Olla Router, der wird halt umfunktioniert zu einem schwarzen Brett, auf das man jetzt auf einmal seine Gedanken schreibt, ja? Also genau, und das finde ich halt das Faszinierende, weil bei mir geht dann immer so das Kopfkino an und ich denke dann, aha, wer ist das wohl, was ist da los, ja.
Wie nennt sich denn dein WLAN?
Das heißt H-O-H-E, Hertha BSC.
Schön, haben wir das auch gelernt. Helen Stelthove hat das Buch Pretty Fly for Wi-Fi geschrieben und ist Hertha-Fan. Tell my wife I love her, halten wir auch fest. Das ist eine sehr, sehr süße Art, über den WLAN-Namen eben jemandem zu sagen, dass man ihn mag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor ziemlich genau einem Monat war Boris Johnson noch sehr deutlich, was den Brexit und speziell eine weitere Verschiebung des EU-Austritts angeht.
Can you make a promise today that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit?
Yes, I'd rather be dead in a ditch.
Da fragte eine Reporterin den britischen Regierungschef eben, ob er versprechen könne, dass er die EU nicht um eine weitere Verschiebung bitten würde. Die Antwort von Johnson damals sehr knapp: Verschiebung auf keinen Fall, lieber liege ich tot im Straßen. Straßengraben drin. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Es könnte sein, dass Johnson dieses Versprechen gar nicht mehr hält. Was passiert?
Ja, es ist ein Dokument bekannt geworden, in dem steht, falls es bis zum 19. Oktober, das ist in exakt 15 Tagen, keine Einigung mit der EU da ist, dann will Boris Johnson einen Brief an die Europäer schicken und darin will er dann um eine Verschiebung über die derzeitige Deadline hinaus bitten. Aktuell ist der 31. Oktober das Austrittsdatum.
Was genau ist das für ein Dokument?
Ja, es handelt sich um ein Papier der britischen Regierung. Es ist vor dem obersten schottischen Gericht verlesen worden. In dem Gerichtsverfahren wollen Politiker sicherstellen, dass sich die Regierung Johnson an ein Gesetz hält, das das Parlament vor kurzem durchgesetzt hatte. Zur Erinnerung, das Gesetz soll einen Brexit ohne Deal verhindern. Konkret schreibt es Johnson vor, eine Verlängerung bei der EU zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober keine Einigung geben.
Aber Johnson hat ja eigentlich immer gesagt, dass der Brexit trotzdem auf jeden Fall Ende Oktober kommen soll, oder?
Ja, Stichwort Straßengraben. Ne? Aber ja, dieses Gesetz, das will Boris Johnson offenbar jetzt doch nicht brechen. Es sieht also so aus, als könnte uns die Frage, wann kommt der Brexit, auch nach der Deadline 31. Oktober weiter beschäftigen. Es sei denn, es gibt noch eine Einigung in letzter Sekunde.
Wie ist das einzuschätzen? Wie stehen da die Chancen?
Ja, eher schlecht. Johnson hat zwar vorgestern neue Vorschläge gemacht, vor allem wie der Streit um die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland gelöst werden kann. Aber das wird in der EU skeptisch gesehen. Vor allem das EU-Parlament findet, dass Johnsons Ideen keine Lösung bringen. Auch die EU-Kommission ist nicht zufrieden. Ja, und da wird jetzt einfach die Zeit mehr als knapp. Bis zum EU-Gipfel in 2 Wochen müsste ein Abkommen ausgehandelt sein. Das erscheint doch ziemlich unwahrscheinlich, dass das noch klappen könnte.
Also fassen wir mal zusammen. Bleibt für Johnson nur noch der Kurswechsel mit einer Brexit-Verschiebung statt Brexit um jeden Preis, ja?
Ja, bei Johnson bin ich sehr vorsichtig. In britischen Medien wird auch schon spekuliert. Vielleicht hat er ja was ganz anderes vor. Die Überlegung, Johnson könnte die Verlängerung beantragen, dann hätte er sich an das Gesetz gehalten. Dann könnte er aber darauf setzen, dass die EU den Antrag ablehnt. Vielleicht indem er die EU irgendwie provoziert. Denn das darf man auch nicht vergessen. Die EU könnte ja den Antrag ablehnen. Bisher hat sie zwar 2-mal einer Verschiebung zugestimmt, aber es ist nur ein Land nötig, das dieses Mal dagegen ist. Dann wäre er da, der harte Brexit ohne Abkommen, denn die Verlängerung müsste in der EU einstimmig beschlossen werden.
So viel Turns hat man nicht mal beim Segeln. Boris Johnson und der Brexit. Notfalls will der britische Regierungschef wohl eine weitere Verschiebung des EU-Austritts beantragen. Informationen und Einzelheiten dazu von Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Woche war so ein bisschen Deadline für Umzüge in neue Städte. Semesterstart, Wintersemester ging los. Vielleicht habt ihr aber auch eine Ausbildung angefangen oder seid für einen Job irgendwo hingezogen. Die Frage ist ja dann immer, wie lebt man sich denn da in der neuen Stadt ein? Wie lernt man neue Leute kennen? Wo kommt überhaupt dieses Heimatgefühl her? Was kann man erzeugen, dass man sich heimisch fühlt? Pascal Fischer aus unserem Team hat sich mal ein paar Tipps für uns rausgesucht. Womit fangen wir an?
Naja, als Ersti hast du natürlich die klassischen Angebote. Erstsemester Party, Orientierungskurs, Hochschulsport. Natürlich alles auch digital. Meistens gibt es auch für die Stadt, für die Uni oder sogar den Studiengang eigene Facebook-Gruppen, so mit Namen wie Neu-Inn und so weiter.
Gut, jetzt sind jetzt nicht alle Studierende, ne?
Ja, gut, aber du kannst dich natürlich auch durch die Stadt tindern oder speeddaten. Es gibt auch eine Reihe von Portalen, Apps wie nebenan.de für Nachbarschaftskontakte, neue-leute-kennenlernen.de oder für Arbeitende immer wieder zu finden, so ganz normale Networking-Events von Xing oder LinkedIn.
Weil wir heute über die Blase gesprochen haben und dass wir die öfter mal verlassen müssen, das natürlich bei diesen ganzen Events, die du beschrieben hast, blöde, weil da lernen wir ja auch nur Neulinge kennen.
Ja, da musst du sowieso auch so ein bisschen extravertiert und sozialkompetent baggern im Grunde. Bei all diesen Kneipentouren für Neulinge, da zerfällt die Gruppe vielleicht auch wieder schnell danach. Meint zumindest Armin Kufal, der ist Soziologe, früher von der Uni Saarbrücken gewesen, ist auch selbst im Studium nochmal umgezogen und er rät eher zu so festeren Strukturen, wie zum Beispiel bei Sportvereinen.
Der bessere Weg ist allemal der Verein, wo ich sagen kann, ich bin sozial integriert, ich werde sozial integriert. Die haben ja auch ein Interesse an mir. Wenn Menschen mit gleicher Unbekanntheit aufeinandertreffen, ist noch lange nicht gewährleistet, dass sie als Bekannte auseinandergehen.
Ja, ähnlich funktionieren ja auch religiöse Gemeinden oder Parteien oder einfach alles so, wo man sich engagiert.
Ich würde fast sagen, Verein ist nicht mehr zeitgemäß, aber ich gehe mal den Weg mit dir jetzt mit. Ja. Ja, man könnte sagen, hier geht es vielleicht im Tennisverein um eine konkretere Sache und nicht nur um eine Saufrunde.
Ja, genau, das wäre auch mein Tipp. Unbedingt das eigene Hobby suchen oder auch Neues, ob jetzt Singgruppe, Lesezirkel, spontanes Yoga, Meetup, whatever. Bei mir war das zum Beispiel Impro-Theater. Das hat mich ganz anders verwurzelt als alles andere vorher.
Warum? Willst du uns das mal sagen?
Ja, das hat so ein bisschen die Klischees über Frankfurt am Main gebrochen. Da lebe ich ja. Ich habe die Leute aus diesen ganz klassischen Branchen da ja eigentlich eher abgehakt. Bin so gemein, ja. Also Banker, Informatiker, Manager. Und einige von denen, die spielen aber halt Theater. So, und das sind dann wiederum die lustigsten aus diesen Branchen. Und es ist dann doch sehr bereichernd, diese Leute aus diesen ferneren Berufen wieder kennenzulernen.
Wie finde ich solche Gruppen? Yoga, Singen oder Impro-Gruppen?
Also ich finde eher und schneller auf Portalen wie Spontacts, also wie Spontan und Contacts oder auch Meetup.com.
Die Grundfrage ist ja auch, man trifft ja viele Leute, weiß ich nicht, in Clubs oder Restaurants in der Stadt, die muss man dann checken. Oder würdest du sagen, nee, eher Kiosk, schau mal da vorbei im Veedel?
Ja, genau, die großen Spots oder so, das ganz kleine nebenan. Beides natürlich bei meinen Umzügen, ja, Bochum, Köln, Bonn, Berlin, Paris, New York, Frankfurt, alles dabei gewesen. Ich habe da immer gemerkt, dieses Verwurzelungsgefühl, das gibt es eigentlich eher durch Nachbarschaft, also durch viele persönliche Kontakte. Mhm. Deshalb würde ich sagen, eher in eine WG oder in ein Studentenwohnheim ziehen, als in ein Single-Apartment. Und sich auch mal bei seinen Nachbarn einfach vorstellen, meint auch Armin Kufal.
Wenn ich irgendwo wohne, hat es ja große Vorteile, wenn ich bekannt bin und gute Nachbarn habe, vom Annahme des Paketes bis Haushüten, Wohnung hüten, ein Auge auf meine Wohnung haben und das alles. Das sind nützliche Austausche zwischen Nachbarn.
Ja, und es ist nicht nur nützlich und praktisch, sondern er erzeugt ja auch diesen Benjamin Franklin-Effekt.
Was ist das für ein Effekt?
Leute, die dir einen Gefallen tun, finden dich danach sympathischer. Ja, nicht umgedreht. Ist ein bisschen paradox, aber ist empirisch bestätigt. Also wenn die Nachbarn deine Wohnung hüten, finden die dich danach netter.
Wann würdest du sagen, ist man in einer Stadt angekommen? Wann kann man diesen ganzen Kennenlernkram hinter sich lassen?
Nie, das sagt auch Soziologe Armin Kufal.
Also ich selber halte es auch so, dass wir von Zeit zu Zeit wieder jemand Neues einladen, damit wir nicht auf unseren sozialen Verkehrskreis beschränkt bleiben. Das hat immer großen Gewinn, mit neuen Leuten neue Gespräche führen zu können.
Also gib selber Partys, Dinnerpartys, Wohnzimmerkonzerte, whatever. Das wäre im Grunde auch die Weisheit to go hier. Der erste große Umzug zum Beispiel in die Unistadt, das ist jetzt kein Schreckensszenario und darf nur einmal passieren sein. Das ist die Übung, lebenslang was Neues zu probieren.
Ja, besser, wenn man möglichst früh übt. Wie werde ich heimisch in einer fremden Stadt? Pascal Fischer aus unserem Team hatte einige Tipps. Bochum, Köln, Bonn, Berlin, Paris, New York, Frankfurt und jetzt in unserem Studio drin. Pascal Fischer.
Hallöchen.
Bist du ein Kosmopolit? Das ist ja Wahnsinn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.